Gnade und Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese uns zunächst einen Abschnitt aus dem der Predigt zugrunde liegenden Text vor. Und wir wollen wieder in den ersten Brief des Apostels Petrus gehen. Erster Petrusbrief. Ich möchte uns heute lesen ab Vers 10 bis Vers 16. Erster Petrus, Kapitel 1. Ab Vers 10. Wegen dieser Errettung haben die Propheten gesucht und nachgeforscht, die von der euch zuteil gewordenen Gnade geweissagt haben. Sie haben nachgeforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist des Christus in ihnen hindeutete, der die für Christus bestimmten Leiden und die darauf folgenden Herrlichkeiten zuvor bezeugte. Ihnen wurde geoffenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern uns dienten mit dem, was euch jetzt bekannt gemacht worden ist, durch diejenigen, welche euch das Evangelium verkündigt haben im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt wurde, Dinge, in welche auch die Engel hineinzuschauen begehren. Darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird, in der Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder, passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Soweit das Wort Gottes. Liebe Geschwister, nach einigen Wochen Pause kommen wir zurück an diesen Text. Zurück in den ersten Petrusbrief, in das erste Kapitel. Wir schließen nun an die bisher behandelten Verse, die uns ja von der lebendigen Hoffnung des Christen, von dem Evangelium selbst, von den Grundlagen des Glaubens gesprochen haben und uns einen großen Ausblick gegeben haben auf die zukünftigen Dinge hin. Uns in der Hoffnung gestärkt haben, uns im Glauben ermutigt haben. Aber nun kommt Petrus hier sozusagen als Abrundung noch auf einiges Praktisches zu sprechen. Und es ist deshalb nicht ganz ohne Grund, dass unsere Passage, die wir heute betrachten wollen, das sind vornehmlich die Verse ab Vers 13 bis 16, ist heute die Grundlage. Und diese Passage fängt ja nun an mit dem Wörtchen darum. Und wir wissen ja, wenn etwas mit darum anfängt, dass das dann einen guten Grund hat. Wenn man einen Satz mit darum anfängt, dann will man etwas Bestimmtes damit ausdrücken. Ich könnte zum Beispiel für meine Predigt die Einleitung wie folgt ausdenken. Liebe Geschwister, in den letzten Predigten haben wir von der ewigen Hoffnung der Christen gehört. Darum möchte ich heute darauf eingehen, was dies praktisch bedeutet. Wenn man das Wort darum benutzt, dann hat man immer vorher etwas Wichtiges gesagt. Dass alles, was danach kommt, beeinflusst. Und alles, was danach kommt, baut auf das Vorhergesagte auf. Gut, ich erwarte nicht, dass jeder auswendig weiß, was wir in den letzten Predigten behandelt haben, aber ich möchte es uns noch einmal vergegenwärtigen. Es scheint also so, als habe die ganze Passage, die wir zuvor betrachtet haben, ein besonderes Ziel. Nämlich aus all dieser wunderbaren, aber vielleicht auch theoretischen Erkenntnis der Wiedergeburt und der Hoffnung der Glaubenden eine praktische Konsequenz abzuleiten. Und darum heißt das, darum vielleicht auch frei übersetzt, so etwas wie, weil ihr all dies empfangen habt, seid ihr auch etwas schuldig. Weil ihr Erlöste seid, habt ihr auch einen Auftrag. Ihr habt eine Mission. Weil ihr eine lebendige Hoffnung habt, gibt es auch einen Auftrag, für euer Leben. Ja, mehr noch, zu all dem haben wir sogar eine Verpflichtung. Die Propheten dienten ihrer Generation, ihren Generationen, aber auch vielen Generationen nach ihnen selbstlos. Erinnern wir uns an diese Aussage in Vers 12. Ihnen wurde geoffenbart, dass sie nicht sich selbst dienen, sondern uns. Die Propheten dienten anderen. Da stellt sich doch die Frage, und wem dienen wir? Können wir das Heil in unseren Händen halten und schweigen? Die Antwort ist einfach. Selbstverständlich können wir das nicht. Kein Christ kann von seinem Glauben schweigen. Das ergibt sich schon allein aus Römer 10, aus den Versen 8 bis 10. Da kommt es doch im positiven Sinne zu dem Auftrag des Christen, von seinem Glauben zu reden und dadurch auch das Evangelium zu verkündigen, genauso wie die Propheten es getan haben. Die Propheten waren Forscher und Weissager von Christus. Sie haben das Evangelium ohne Hemmungen weitergesagt, auch wenn sie es vielleicht nicht verstanden oder vielleicht gar nicht alles verstanden, was sie weiter sagten. An diesem Punkt haben wir den Propheten gegenüber einen großen Vorteil. Unser Auftrag ist heute, über Christus nachzuforschen und von ihm zu verkündigen. Und es gibt ja diesen riesen Unterschied von uns heute zu den Propheten früher. Die Propheten wussten nicht, wann Christus kommen wird. Der genaue Zeitpunkt war nur in Bruchstücken geoffenbart worden. Ihn exakt zu bestimmen, war ihnen unmöglich. Wer es also früher ernst meinte in seinem Glauben, der hatte in der Regel viel Zeit dafür aufgewendet, den Zeitpunkt der Ankunft Christi möglichst genau zu bestimmen. Und genau hier setzt auch Petrus an, wenn er den Christen in Vers 13 etwas Neues sagt. Die Propheten haben viel Zeit dafür gebraucht, herauszubekommen, wann Christus auf die Erde kommt. Aber wir brauchen das nicht, denn er ist bereits gekommen. Die Konsequenz davon ist, dass wir, ganz praktisch gesprochen, viel mehr Zeit haben. Durch diese Offenbarung im Grunde sparen wir enorm viel Zeit. Wenn wir Zeit haben, stellt sich natürlich die Frage, was machen wir mit dieser Zeit? Und Petrus beantwortet diese Frage hier in zweierlei Hinsicht oder wenn man will, sogar in drei Punkten, aber im Grunde praktisch in zwei Punkten. Er sagt uns, bitte tut bestimmte Dinge. Er sagt uns aber auch, zweitens, unterlasst bestimmte Dinge. Vor allem diejenigen unsinnigen Ideen, denen ihr nachgerannt seid, als ihr noch keine Christen wart. Zu den Dingen, die wir tun sollen, gehört es, die Gesinnung zu kontrollieren. Wie wir es hier lesen, nüchtern zu sein. Nüchternheit ist sehr wichtig. Vielleicht für uns nicht auf den ersten Blick zu verstehen, was damit gemeint ist. Aber ich möchte im Folgenden noch einmal darauf eingehen. Eins macht Petrus aber auch. Er wehrt sich im Grunde dagegen, dass er jetzt hier in so etwas wie ein Handbuch verfällt und auflistet und sagt, tut dies, tut das nicht, tut das nicht. An anderen Stellen lesen wir diese Aussagen viel konkreter. Vielleicht so in Epheser 5. Da können wir genau lesen, was wir tun sollen und was nicht. Hier an dieser Stelle geht Petrus aber nicht im Detail darauf ein. Eines tut er auf jeden Fall für uns, wenn er nicht auf die Kleinigkeiten eingeht. Er lässt uns den Blick auf die großen Dinge. Er vermeidet, dass wir diese große göttliche Weisheit, die wir eben erkannt haben, nun in ein Rezeptbuch umwandeln und in irgendeiner Weise reduzieren oder gar die Größe seiner Gnade vergessen. Ich glaube, dass das heute teilweise ein Problem ist für viele Christen, dass sie ihre große Erkenntnis, die sie haben, dann in ihrem praktischen Leben auf ganz kleine Dinge reduzieren. Wir erleben das manchmal, wenn Christen dann ihr Leben oder ihre Werte beginnen zu idealisieren. Wenn man zum Beispiel das Miteinander in der Gemeinde einfach auf die totale Liebe untereinander reduziert. Man vermindert dann alles, was man hat und sagt, Hauptsache, wir gehen jetzt lieb miteinander um. Jeder versteht vielleicht etwas anderes unter diesem Begriff, aber man reduziert das Große auf das Kleine. An dieser Stelle mahnt uns Petrus sicher, dazu das nicht zu tun. Er hat uns schon vermittelt, dass da einerseits Gott ist, der gerecht ist und der Gericht halten wird, und andererseits dieser Gott uns auch Gnade gegeben hat. Und hier lenkt Petrus uns viel mehr hin. Im Grunde stellt er uns einen Punkt in diesen Versen ganz besonders deutlich vor Augen, nämlich die Hoffnung auf Gnade. Wenn wir diesen 13. Vers noch einmal beschauen, sagt er im Grunde als zentrale praktische Anweisung, setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Also Hoffnung auf Gnade scheint gar nicht so unpraktisch zu sein. Obwohl es sich vielleicht im ersten Moment so anhört. Die Hoffnung auf Gnade ist aber genau das Gegenteil. Es ist die Hoffnung darauf, dass einer unsere Schuld getragen hat und wir deshalb frei sind von Werkgerechtigkeit. Also davon, unser Heil durch Werke zu erarbeiten. Aber auch dadurch, dass wir frei sind, unsere Heiligkeit durch Werke zu erarbeiten. Ist uns dieser Unterschied klar? Es gibt Menschen, die versuchen, ihr Heil durch Werke zu erarbeiten. Irgendetwas zu tun, damit sie in den Himmel kommen. Dann gibt es aber auch Menschen, die durch ihre Werke versuchen, in dem Leben immer heiliger zu werden. Immer Dinge zu tun, damit sie in dem, wer und was sie sind, besser werden, stärker werden, größer werden, um so Anerkennung zu bekommen in der Gemeinde, vor Gott oder wo auch immer. Petrus lenkt aber hier unseren Blick darauf und sagt, setzt eure Hoffnung auf die Gnade, die euch zuteil wird, die euch von Gott gegeben wird, die ihr bekommt. Und nicht, die ihr erarbeitet. Die Gnade ist kein Arbeitslager für den Christen, in dem er etwas erarbeitet, sondern es ist etwas, was ihm gegeben wird. Einerseits zum Heil, aber auch in seinem Leben. Unsere Hoffnung ist so praktisch, dass wir darunter jetzt sehr, sehr viel unterordnen können. Paulus hat einmal in Römer 12, über einiges Praktisches geredet und auch über den Gottesdienst, den ein Christ in seinem Leben so leisten soll. Vielleicht sind das ganz bekannte Verse, aber sie sagen uns genauso eindrücklich und er wird hier auch sehr eindringlich. Sagt, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, Kraft der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Vielleicht, wenn wir diese Aufzählung lesen, bleibt uns hängen, Leiber darbringen als lebendiges und heiliges Opfer. Sticht uns vielleicht ins Auge, und heute in diesen Versen lesen wir über Heiligkeit. Wir haben in der Schriftlesung und auch in der Gesetzeslesung heute von der Heiligkeit Gottes gehört. Aber ich möchte uns vor allem auf diesen dritten Punkt dieser Aufzählung hinweisen, nämlich das Gott wohlgefällige Opfer. Lebendiges, heiliges Opfer zu sein, hat etwas damit zu tun, dass es vor Gott wohlgefällig ist, dass unser Leben vor Gott wohlgefällig ist. Paulus ermuntert uns in Römer 12 dazu, eben ein vor Gott wohlgefälliges Opfer zu sein. Es gibt uns viel Freiheit auf der einen Seite, denn wir müssen nicht ein vor den Menschen wohlgefälliges Opfer sein. Wir müssen noch nicht mal ein Opfer sein in unserem Leben, das vor anderen in unserer Gemeinde Anerkennung findet. Wir müssen also gar nichts tun, was uns selbst in irgendeiner Weise heiligt und heilig macht. Das Rezeptbuch oder, wenn wir so wollen, der ethische Leitfaden, den wir im Leben mitbekommen, ist im Grunde immer die Orientierung an Gott selbst, an seiner Heiligkeit und an dem, wer er ist. So ist es so, dass, wo die Propheten einst das Kommen Jesu suchten, wir heute im Grunde Gott immer mehr suchen und kennenlernen müssen. Jesus selbst hat es einmal im hohepriesterlichen Gebet gesagt. Johannes 17, Vers 3. Vielleicht können wir uns noch erinnern, wir hatten das einmal auf unserer Gemeindefreizeit. Dort heißt es: Das ist aber das ewige Leben. So sieht das ewige Leben aus. Dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das ist das Zentrum des Lebens eines Christen. Kann man es besser auf den Punkt bringen? Ich finde kaum. Denn darum geht es letzten Endes, Gott zu erkennen. Immer mehr ihn zu erkennen. In Christus, durch Christus verstehen wir ihn. Wir verstehen Gott selbst in seinem Handeln, wer er ist. Und das ist nun einmal die beste Ausrichtung, die wir für unser Leben haben können. Die beste praktische Ausrichtung, die wir haben können. Und was ist nun mit dieser Liste, dieser praktischen Liste, mit diesen Dingen? Diese Liste hat auf der einen Seite Punkte, die wir tun sollen. Und auf dieser Seite stehen Punkte, dass wir alles tun sollen, was der Heiligkeit Gottes gleicht. Punkt. Auf der rechten Seite, die Punkte, die wir weglassen sollen, ist all das, was der Heiligkeit Gottes nicht gleicht. Wenn wir wirklich eine Liste haben wollen, dann können wir doch all diese Punkte aufsummieren, die der Heiligkeit Gottes entsprechen. Und wir wissen, das ist es im Grunde, was unser Leben ausmacht. Daraus ergibt sich natürlich, dass bestimmte Dinge unser Leben beherrschen. Andere sind vielleicht eher aus der Situation herausgesprochen. Ich möchte vielleicht mal versuchen, hier auch diesen Vers in zwei Bereiche oder in zwei Abteilungen einzuteilen. Und die erste Abteilung wäre die Kernbotschaft, der Kerninhalt, um was es hier geht. Den finden wir in der Aussage: Setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch dargeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Und die zweite Abteilung wären dann die Vorschläge und die Bedingungen. Werdet auch ihr heilig in eurem ganzen Wandel, denn es steht geschrieben: Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. In dieser zweiten Abteilung, da finden wir dann so Aussagen wie: Darum umgürtet die Lenden eures Gemüts, seid nüchtern oder die Aussage, als gehorsame Kinder, mal mit dem Blick auf das Gehorsamsein, gewöhnt euch nicht wieder die Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit fröntet. Naja, vielleicht bevor wir auf diese Punkte eingehen, sollten wir für alle, die wie ich diese Formulierung lesen, von den Lenden der Gesinnung, die man gürten sollen und nicht sofort wissen, was das ist oder sich nicht daran erinnern können, dass sie selbst jemals so eine Formulierung benutzt haben, darauf einzugehen, was eigentlich Petrus hier meint. Benutzt im Grunde eine für uns komische, fremde Formulierung. Wenn man einmal hierzu den Kommentar der Genfer Studienbibel als Grundlage nimmt, dann finde ich dort die Aussagen ganz gut geeignet für das, was eigentlich hier gemeint ist. Dort hat man kurz zusammengefasst, dass diese Formulierung heute so etwas wie krempelt die Ärmel hoch bedeuten könnte. Das ist ein sehr guter Vorschlag. Oder wenn ich einmal hier die Jugendlichen aus unserem Jugendkreis nehme in ihren Formulierungen, da gibt es im Moment eine nette Trendformulierung, ein Modewort. Ich musste selbst lernen, was das bedeutet, aber krempelt die Ärmel hoch, macht mal was Besonderes, heißt heute wohl, haut mal einen raus. Das ist so der Trend, mach mal was, beweg was, werde dynamisch, setz dich in Bewegung, werde aktiv. Allerdings glaube ich, geht diese Formulierung noch ein ganzes Stück weiter. Viel weiter, als man vielleicht denkt und in dieser Zusammenfassung gut verstehen kann. Dieses schöne Bild, die lustige Formulierung sind, glaube ich, nur ein kleiner Teil der Bedeutung. Lenden der Gesinnung zu umgürten kann man noch viel tiefer verstehen. Denn erstens einmal waren die Lenden in der Beschreibung des Alten Testaments und der Opferrituale das Zentrum der Kraft und der Macht, auch das Zentrum der Männlichkeit des Menschen. Also Männlichkeit hier im Sinne von Stärke, Standhaftigkeit zu verstehen. Denken wir einmal zurück an die Opfer, wie sie im dritten Buch Mose beschrieben wurden. Die Lenden wurden sinnbildlich für das Kraftzentrum des Menschen geopfert. Sicher hat jetzt unsere Gesinnung, unser Geist, nicht tatsächlich so etwas wie Lenden. Inhaltlich passt das vielleicht nicht zusammen, aber bildlich doch sehr gut. Unsere Gesinnung, also die Summe alles Denken und Handelns, hat tatsächlich ein Zentrum, eine Antriebsfeder. Und das ist entweder unsere eigene Kraft oder die Kraft Gottes. Und die Lenden der Gesinnung zu umgürten, heißt damit also so etwas wie, dass unsere eigene Kraft auf dem Opferaltar landen muss. Wenn man diese Lenden der Gesinnung umgürten will, bedeutet das, dass man die eigene Kraft, die Selbstherrschaft, auf den Opferaltar bringen muss. Umgürten. Festmachen. Wie das konkret aussehen soll, naja, das will ich nicht vorgeben. Das muss jeder selbst herausfinden. Meist ist es einfacher, als man denkt. Soll ich vielleicht einfach mal alles aufzählen? Wenn ihr noch so ein paar Stunden Zeit habt, würde ich das doch tun. Bei Hermann Friedrich Kohlbrügge würde man jetzt an dieser Stelle sehr eindringlich hören, wie abgrundtief schwach der Mensch ist. Seine Gesinnung in den Begriff zu bekommen, wie in Geld, Sexualität, Habgier, Stolz, Spaß am Streiten, Rechthaberei, Hass gegen den Nächsten und so weiter, beherrschen durch und durch. Aber wer will das schon gerne hören? Und dennoch sind es genau diese Punkte, vielleicht genau diese Punkte, wo wir denken, dass die hartnäckigsten Sünden gerade da auftreten, wo wir denken, dass wir am stärksten sind. Gerade da, wo wir denken, wir haben uns unter Kontrolle oder wo wir irgendwas besonders gut können, da ist oft der Hauptangriff für unsere Verführungen. Und zur Hilfe noch einmal in diesem Bild. Der Opferaltar Das ist ein Bild dafür, dass wir etwas um Gottes Willen aus unserem Leben rauswerfen. Etwas weglassen. Etwas nicht tun. Einen richtigen, echten Opferaltar, den gibt es nicht. Also gemeint ist nicht damit, dass wir jetzt irgendwo etwas aufbauen, hinlegen, kaputtkloppen oder was auch immer. Sondern das ist bildlich gesprochen. Meint aber genauso viel, dass wir in unserem Leben das, was unsere Gesinnung beherrscht, das, was uns antreibt, das der Motor ist in unserem Sinn, dass das auf dem Opferaltar landet. Bildlich natürlich. Wisst ihr, dieses Bild könnte man auch noch anders erklären, denn damals in der Zeit, als Jesu lebte, da war es so, wenn man aufstehen wollte, wenn man gelaufen ist, dann musste man dieses lange Kleid, das man anhatte, umgürten, zuschnallen und so ein bisschen hochziehen. Und sonst ist man unten draufgetreten und dann hat man schön, wie man das in den Comics oder in den Slapsticks immer sieht, richtig schön hingefallen. Oder man hatte echte Probleme beim Laufen, wenn man sich selbst immer auf den eigenen Rock getreten ist. Ganz praktisch passiert das auch, wenn wir unsere Gesinnung nicht umgürten. Dass wir irgendwie stolpern, dass wir ins Straucheln geraten, dass wir langsam werden oder dass wir richtig auf die Rübe fallen. Dass es uns der Länge nach hinhaut. Und deshalb ist dieses Bild ein sehr schönes Bild, um zu verstehen, wie wir denn laufen können in unserem Leben als Christen. Um es nochmal hier sehr modern zu formulieren. Also haut mal einen raus. Schmeißt eure Lenden auf den Altar und werdet nüchtern. Was auch immer da rauskommt. Schmeißt die Lenden auf den Altar und werdet nüchtern. Es gibt noch einen schönen Vermerk in diesen Versen, der uns auch zeigt, wie die Christen zu allen Zeiten gesinnt waren. Kaum war Jesus auf die Erde gekommen und dann in den Himmel aufgefahren, waren ihre Sinne und ihre Hoffnung auf sein Wiederkommen ausgerichtet. Hier lesen wir das in der Formulierung, in diesem 13. Vers, von der Gnade, die euch zuteil wird, in der Offenbarung Christi. Dies könnte im Grunde zweierlei bedeuten. Ich weiß nicht, ob euch diese Formulierung schon ins Auge gesprungen ist. Die Frage ist ja, was ist gemeint mit diesen Worten, die euch zuteil wird, in der Offenbarung Jesu Christi? Diese Formulierung könnte im Grunde zwei Dinge bedeuten. Die Offenbarung Jesu Christi, als er Mensch wurde, also sein erstes Kommen. Oder aber die Offenbarung Christi beim zweiten Kommen. Beide Auslegungen sind im Grunde sinnvoll und man denkt, dass man das vielleicht sogar offen lassen kann. Ich glaube aber, wenn man genau hinschaut, ist hier die zweite Bedeutung gemeint. Nämlich die Offenbarung Christi, wenn er wiederkommt auf die Erde. Wenn sozusagen dann die Gnade vollständig geoffenbart wurde. Und eben nicht die Offenbarung bei seinem Kommen. Ich möchte das begründen vor allem mit dem gleichen Gebrauch dieser Formulierung in Vers 7. Wenn ihr hier noch einmal in den ersten Petrusbrief Kapitel 1 schaut. Und Vers 7, das ist ein relativ langer Vers. Wir hatten darüber einmal geredet und in der Gliederung, die ich mal verteilt hatte, hatte ich das auch angedeutet. Hier ist die gleiche Formulierung, also ich lese nochmal diesen Vers. Damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird. Was soll dann aus dieser Bewährung des Glaubens herauskommen? Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Es ist ganz eindeutig, dass hier in Vers 7, wenn von der Offenbarung Jesu Christi die Rede ist, das Zukünftige gemeint ist. Die zukünftige Offenbarung Christi. Und es ist nicht nachzuvollziehen, warum hier Petrus die gleiche Formulierung in einem völlig anderen Blick gebrauchen soll. Nochmal gesagt, grundsätzlich ist diese Auslegung nicht verkehrt. Sie wäre sinnvoll, würde auch hier hinpassen. Aber ich glaube, dass er in genau dem gleichen Ton hier in dieser Passage redet und wenn er von der Offenbarung Christi redet, immer noch seinen Blick auf das Zukünftige, auf das Wiederkommen Christi gerichtet hat. Also setzt eure Hoffnung auf die vollendet offenbarte Gnade, die dann geoffenbart wird, wenn Christus in Zukunft wiederkommt. Das passt auch sehr gut zu dem nach vorne gerichteten Blick der umgürteten Lenden, die man zum Laufen braucht, also dem hochgeschlagenen Gehrock. Weiter passt es auch sehr gut zu der Formulierung, die Jesus einst in Lukas 12 gebraucht hatte. Auch dort hat er von der Gnade geredet, die euch dargeboten wird in der Offenbarung Christi. Wer mag, kann das gerne aufschlagen. Lukas Kapitel 12, die Verse 35 bis 37 ist die Rede davon. Vergleichbare Formulierung wie hier. Eure Lenden sollen umgürtet und die Lampen brennend sein, und ihr seid Menschen gleich, die auf ihren Herrn warten, wann er aufbrechen mag, von der Hochzeit, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich öffnen. Dann, glückselig jene Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachen finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich umgürten und sie sich zu Tisch legen lassen und wird hinzutreten und sie bedienen. Vers 37 umgürtet Jesus sich selbst, um aufzustehen und seinen Knechten zu dienen. Das beschreibt eindeutig den Blick in den Himmel, denn vom Kommen kann er ja nur reden, wenn dies noch aussteht. Und da er ja persönlich bei ihnen ist, da muss wohl das zukünftige Kommen gemeint sein. Hier in 1. Petrus Kapitel 1 meint die Offenbarung Christi, also die himmlische Gemeinschaft mit Christus und die Vollendung der Gnade. Auf einen letzten Punkt möchte ich noch eingehen, weil er heute die ganze Zeit sozusagen gegenwärtig war in dieser Predigt, aber immer noch nicht eigenständig behandelt wurde. Vielleicht ist, wenn man diese Passage betrachtet, die Formulierung, die einem am meisten in das Auge springt, der Vers 16. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Ich denke, dass wir die Heiligkeit Gottes heute in diesem Gottesdienst auch schon durch die Lesungen erfasst haben, des Gesetzes und auch aus Offenbarung 4. Dass wir es vielleicht auch aus den Liedern bereits erfasst haben. Das Interessante an dieser Stelle ist, dass Petrus zu dieser Begründung ein Zitat aus dem Alten Testament gebraucht. Im Grunde haben wir genau die gleiche Formulierung heute in 3. Mose Kapitel 19 gelesen. Im 3. Buch Mose wird diese Aussage noch einmal an anderer Stelle, ich glaube in Kapitel 11 oder 12, genau so formuliert. Ich habe es bereits ja schon angedeutet, dass die Heiligkeit Gottes das Ziel und die Einstellung des Christen sein soll. Die Heiligkeit ist aber auch der Grund, warum wir vor Gott gerechtfertigt werden müssen. Die Heiligkeit Gottes. Seid heilig sagt uns zuerst einmal, dass wir es eben von Natur aus nicht sind. Sonst müssten wir ja nicht heilig sein oder heilig werden. Übrigens belegt dieses Zitat auch sehr gut, wie wichtig die Bedeutung des Gesetzes auch für den Christen ist. Auch dies nimmt der Heidelberger Katechismus so auf und betont dies sehr stark, völlig zu Recht. Wer mag, kann auch gerne noch einmal in Frage 86 schauen. Oder nur den Anfang. Sicher die ersten Fragen, die einige hier auswendig gelernt haben, vielleicht noch wissen und können, beschreiben es sehr deutlich, dass Gott selbst eben heilig ist und wir in diesem heiligen Licht eben unsere Unheiligkeit entdecken. Deshalb müssen wir heilig werden, um in die Gemeinschaft mit Gott zu gelangen. Aber Petrus belegt hier noch etwas an dieser Stelle und das wollen wir vielleicht vorn anstellen. Er sagt hier, das gilt, weil es so geschrieben steht. Es gilt, weil es geschrieben steht. Es ist belegt in der Schrift und damit gilt es. Es verändert sich nicht, das ist unumstößlich. Und es ist wie das Wort Gottes von Jesus in der Anfechtung gebraucht wird, der zum Beispiel von Satan angegriffen wurde und ihn ganz klar auf das Wort Gottes verweist. Auch hier genau der Hinweis. Es steht in dem Wort Gottes und deshalb gilt es. Und es steht im Grunde an Stellen in dem Wort Gottes, im Alten Testament, wo viele Menschen heute der Meinung sind, die gelten ja eigentlich gar nicht mehr. Lass das doch weg. Was hat das Gesetz für uns heute für eine Bedeutung? Wir haben doch Jesus. Wir haben doch Liebe. Wir haben doch alles neu. Alles ist verändert. Ganz anders bei Petrus. Der sagt, es steht geschrieben, es gilt. Und es gilt auch heute noch. Gott ist heilig, doch ihr sollt heiliger sein. Daran ändert sich nichts. Gott möchte diese Heiligkeit in unserem Leben und bei uns sehen. Und das alles nur aus einem Grund, weil unser Schöpfer uns dazu bestimmt hat. Das ist besonders wichtig zu verstehen, denn Heiligkeit hat keinen Selbstzweck. Viele Dinge in unserem Leben ziehen wir vielleicht darauf herunter, dass wir versuchen wollen, logisch zu erklären, warum etwas gut ist, weil es die Bibel sagt. Also da haben wir irgendetwas, was wir in der Bibel lesen und sagen, ah ja, das ist ja gut, das ist ja sinnvoll, das sieht man ja auch, das wirkt, das ist ja schön und deswegen ist es gut. Und was wirkt, ist ja sowieso gut. Oder wenn wir es nochmal anders formulieren wollen, sagen wir, das, was wir sonst mit sonstigen Beweisen nachvollziehen können, können wir gut verargumentieren. Wir haben oft aber Probleme zu sagen, das gilt, weil es in dem Wort Gottes steht, weil es nun einmal so ist. Wir haben eine Formulierung heute gelesen im dritten Buch Mose. Ich weiß nicht, ob euch das in der Schlachter 2000 so klar ist. In der Schlachter 1951 steht noch drin, man soll sich kein Tattoo stechen lassen. Punkt. Hier heißt es, man soll die Haut nicht ritzen oder einätzen in einer reduzierten Formulierung. Das ist der Grund, warum ein Tattoo für einen Menschen nicht geeignet ist. Punkt. Nicht, weil es vielleicht früher Symbole der Abhängigkeit, weil es Sklaven gab, die Tattoos hatten, weil man sich davon distanziert, weil es weh tut, weil es dies macht oder weil es das macht oder weil es hässlich ist oder gefährlich ist. Das ist nicht der Grund. Der Grund ist, weil es im Wort Gottes steht. Punkt. Warum sollen wir heilig sein? Weil es im Wort Gottes steht. Weil Gott so ist. Weil wir so bestimmt sind. Diese Heiligkeit ist nicht dazu da, dass wir uns daran ergötzen. Ein Christ soll nicht heilig sein, weil es besser ist. Sollte auch heilig sein, wenn es schlechter wäre. Auch wenn es viel, viel besser ist als alles andere, heilig zu sein, ist die Heiligkeit des Christen immer auf Gott ausgerichtet. Es geht also nicht um spirituelle Verbesserung oder das Erreichen einer höheren Ebene. Sondern es geht darum, wie wir uns Gott nahen. Unser Leben ist und bleibt immer auf Gott ausgerichtet. Es ist und wird nicht auf uns ausgerichtet. Es ist nicht dazu da, damit wir uns gut fühlen. Für den ersten Petrusbrief ist das ganz wichtig. Denn er redet wahrhaft von tiefem, ernsten, bösen, bedrohlichem Leid für diese Menschen. Das nachweislich wirklich passiert ist. Verbesserung, Selbstzweck von Heiligkeit, nein, das war kein Argument. Der Blick auf Gott, das war die treibende Kraft, das war das Element. Darum ging es. Oder noch einmal, um Paulus hier einfließen zu lassen. Unser Leben soll ein Gott wohlgefälliger Gottesdienst sein. Kein Gottesdienst, weil Gottesdienste eben besser sind. Sondern ein Gottesdienst, weil Gott heilig ist. Unser Leben hat jede Sekunde etwas mit unserem Vater und seiner Heiligkeit zu tun. Und mir ist, als ich diesen Satz formuliert habe, etwas Interessantes eingefallen. Ich hatte in einem Satz nur 4 Wörter hintereinander Vater und Heiligkeit geschrieben und dachte sofort an den Papst. Wie er genau das für sich beansprucht. Seine Heiligkeit wird er genannt. Vater dieser Kirche. Vater des Heils. Der heilige Vater in Rom hat keine Bedeutung für unser Heil. Aber dieser heilige Vater, den wir im Himmel haben, sehr wohl. Auf ihn ist unser Leben ausgerichtet. Unser Leben soll an dem ausgerichtet sein, den wir in 3. Mose 19 finden, wo dieses Zitat herkommt, oder 3. Mose 11, kann man gleichsetzen. Oder so wie es hier im 1. Petrus 1 geoffenbart wird. Wenn ich euch einen praktischen Tipp für euer Leben geben kann, wie man denn am besten sein Leben gestalten kann, würde ich gerne wie Christus antworten. Lass doch sein Wort entscheiden. Es steht geschrieben, dass ihr heilig sein sollt. Beschäftigt euch mit diesem Gott. Versteht ihn. Lernt ihn kennen. Es ist manchmal wirklich überraschend, wie wenig wir eigentlich Gott kennen. Sein Wesen, seine Art, das, was er getan hat. Und nochmal ein kleiner Verweis darauf. Wenn wir 3. Mose 19 lesen, wie heute, ist euch vielleicht auch aufgefallen, dass sehr oft am Ende dieser Verse die Formulierung kommt, ich bin der Herr. Dieses Gesetz hat sehr viel damit zu tun, wer Gott ist und wie er ist. Auch das Gesetz hat keinen Selbstzweck. Auch das Gesetz finden wir nicht gut, weil es so schön logisch ist. Es ist nur logisch und sinnvoll und beweisbar, wirklich gut für den Menschen, weil eben Gott so ist. Weil es die Persönlichkeit Gottes widerspiegelt. Wir erkennen darin Gott. Das ist das Schöne daran. Nicht irgendetwas, was an sich gut ist, sondern wir erkennen Gott selbst. Das ist unser Vorteil, wenn wir uns mit ihm, wenn wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen. Ein kleiner Hinweis darauf, denkt einmal, was die Propheten für eine Mission haben und was wir für eine Mission haben. Wir sollten doch eigentlich viel Zeit haben, uns mit dem Wort Gottes zu beschäftigen und dem, was er für unser Leben sagt. Aber mit dem Ziel, dass wir hineinverwandelt werden in sein Bild, das Bild seines Sohnes, in seine Heiligkeit hinein. Möge Gott das schaffen, dass wir immer mehr in sein Bild hinein verwandelt werden. Und möge er uns vor allen Scharlatanen bewahren, die uns von unserer Hoffnung und unserer Gnade abbringen wollen. Amen.